voriges Jahr einige von denen zur Sparkasse gegangen und haben dort einfach Geld aufgenommen für die Ernte, die dieses Jahr geschehen soll, die man dieses Jahr einbringen wird. Und sie haben gesehen, aufgrund ihrer Darstellungen, das könnte klappen. Und es ist erstaunlich, es hat dieses Jahr nicht geklappt. Die Einbußen schätzt man um die 30%, je nachdem in welcher Sparte. Natürlich, was gut geklappt hat, das ist die Weinernte, die dieses Jahr ganz besonders gut ausgefallen ist und sie sehr früh auf den Markt gekommen ist. Also diese Bauern sind natürlich dieses Jahr sehr gut ausgegangen. Und ich möchte heute Morgen über ein Wort reden aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Verse 1 bis 3. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wegen dieses Glaubens haben die Vorfahren bei Gott Anerkennung gefunden. Durch den Glauben erkennen wir, dass alle Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde, so alles, was nun steht, aus nichts entstanden ist. Ich dachte, als ich diesen Text las und mich vorbereitete, was für eine krasse Darstellung, was wir danach lesen. Danach lesen wir von den Männern des Glaubens, die in der Tat Gott geglaubt haben und wie durch ein Dunkeln ihn gesehen haben, aber er war stets vor ihren Augen. Und dieser Glaube, den sie dann gelebt haben und der uns in diesem Kapitel präsentiert wird, eindeutig, es ist ein Glaube, der wirklich hält. Und über diesen Glauben möchte ich heute Morgen ein bisschen nachdenken. Wenn ich so feststelle und in die Welt schaue, so muss ich feststellen, unsere gesamte Welt, unsere Wirtschaft, unsere Beziehungen funktionieren nur deswegen, weil wir tatsächlich glauben. Ohne Glauben kann man in dieser Welt nicht leben. Die Kinder werden in die Welt gesetzt und dort glauben die Eltern, dass es denen gut geht. Sie wissen es nicht, aber sie glauben in die Zukunft, dass der Herr sie segnen wird. Und so, wenn zwei Menschen sich treffen, verlieben sich, haben totale Vorstellung von ihrem Glauben oder von ihrem Leben, was sie haben werden. Und aufgrund dieser Vorstellung bilden sie eine Familie. Natürlich in diesem Fall wissen sie nicht, dass das ihnen sehr viele kosten wird, so ein Bild, dieses wunderschöne Bild, was sie sich ausgemalt haben, zu leben. Das wissen sie nicht. Aber das ist ein Fakt. Man glaubt, man sieht und man hat Visionen fürs Leben. Und man verfolgt sie. Der Glaube ist hier die zentrale Stelle, wo man hineinschaut, was noch nicht ist. Aber ebenso ist es auch in den Management oder in den Firmen, die tatsächlich genau das Gleiche tun. Und da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ein Mensch hat eine Idee und er sieht diese Idee verwirklicht. Im Prinzip, als sie schon immer da gewesen war. Ja, ich weiß, wenn dieser Mensch diese Idee jemandem sagt, so treten natürlich auch Leute auf und sagen, die wird nie geschehen, das wird nie funktionieren. Warum? Weil sie genau das, was dieser Mensch sieht, überhaupt nicht sehen. Und ich liebe schauen, wie die jungen Unternehmen ihre Unternehmen gründen. Und ich habe gesehen, einen jungen Mann, der war 13 Jahre alt, der spielte nur Basketball. Und er hat gesehen, dass die Menschen alle nur weiße Socken anhaben. Und das hat ihn dermaßen gestört. Und hat gesagt, warum tragen die Menschen alle nur weiße Socken bei Basketball? Wir müssen eine Änderung geschehen. Dieser 13-jährige Junge hat eine Firma gegründet mit 13 Jahren und hatte alle Menschen mit seinen Socken gesehen. Er ist jetzt 17 Jahre alt und hat Millionen auf dem Konto. Alle, die er dann gesagt hatte, haben ihm gesagt, das wird nicht funktionieren. Aber er sah wirklich, dass alle Leute in seinen Socken rumlaufen. Ja, das ist ein Glaube, der sieht und glaubt, dass das geschehen wird. So geschieht es und das ist ein Prinzip in unserer Welt. Das ist echt wahr. Wir kennen das. Wir wissen das. Aber wie sieht es aus von dem Glauben, von dem wir hier in den Hebräerbrief Kapitel 11 gelesen haben? Dieser Glaube steht auf zwei grundsätzlichen Ebenen. Die erste Ebene ist diese persönliche Beziehung. Diese Ebene, die man wirklich nicht sieht und doch sieht. Das ist eine Ebene, die in den Evangelien sehr gut beschrieben wird. Und zwar, als Jesus hier auf dieser Erde lebte, haben sie ihn gefragt, warum redest du mit den Leuten in Gleichnissen? Und seine Antwort war, weil sie mit sehenden Augen sehen und sehen doch nicht. Mit den hörenden Ohren hören sie und hören nicht. Es ist echt erstaunlich. Die Leute damals, die Jesus begegnet haben, haben gesehen, was er für Wunder getan hat. Sie haben gesehen, wie er lebte. Und sie haben in ihm den Gottessohn nicht erkannt. Waren sie blind? Oder was war da bei denen? Also ich muss feststellen, dass es gibt in uns Menschen wie sozusagen das zweite Auge. Ich nenne dieses Auge das Herzensauge. Also mit den Augen sehen wir, aber mit den Herzen begreifen wir es nicht. Und es kommt zum Herzen nicht durch. Da können wir natürlich nichts machen. Ein sehr gutes Beispiel hat Jesus auch gesagt, oder besser gesagt, wie ist in Markus Evangelium geschildert. Jesus ist unterwegs und dann ist er tatsächlich in eine Umgebung gekommen, wo niemand war und sie dachten, er und seine Jünger, sie werden sich ein bisschen ausruhen. Das war aber nicht so. Auf einmal kommen viele, viele Leute und er sieht sie an und sie sagt, das sind Menschen, die keinen Hirten haben. Und da steht geschrieben, er heilte sie alle. Und es wird Abend und die Jünger sagen, lass doch die Leute in die Dörfer gehen, dass sie etwas zu essen kaufen. Und Jesus sagt, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann gucken sie rum, stellen fest, sie haben nur 5 Brote und 2 Fische. Er hat gesagt, lasst sie lagern. Und sie werden tatsächlich alle Leute, die dort gesessen haben, satt. Und man sammelt noch 12 Körbe voll. Und eine Zeit lang später, das lesen wir dann in Markus 8, Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Jüngern und sagt, ihr sollt euch doch vor der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes fürchten. Und sie gucken sich um und sagen, Mensch, wir haben doch kein Brot mitgebracht. Wir haben nichts zu essen mitgenommen. Und Jesus merkt, sie verstehen es nicht. Und dann beginnt Jesus, sie zu kritisieren und hat gesagt, fragt sie, wie viele Körbe habt ihr denn eingenommen? Sie sagt 12. Und beim zweiten Mal, wie viele Körbe? 7. Und er antwortet, seid ihr immer noch mit einem verhärteten Herzen? Mit den Augen seht ihr, aber es kommt innen nicht an. Und da merken wir sind im geistigen Gebiet auf 2 Ebenen. Die erste Ebene ist gerade, dass wir mit den geistigen Augen sehen. Wenn wir mit den geistigen Augen nicht sehen, so haben wir ein ziemlich großes Problem. Aber diese geistige Ebene hat noch eine zweite Ebene. Und diese Ebene ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes offenbart uns wirklich, wer und wie Gott ist. Er ist zu allen Zeiten immer gegenwärtig. Er beherrscht alle Dimensionen. Und so lesen wir zum Beispiel in den Psalm 139 ab Vers 7, wo soll ich hingehen von deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gegen den Himmel, so bist du da. Betete mich in der Höhle, siehe, auch da bist du. Nehme ich Flügel der Morgenröte, bliebe ich am äußersten Meer, so würde doch deine Hand dasselbe führen. Und in Jesaja 57, Vers 15 steht, denn also spricht der Höchste und Erhabene, der ewig wohnt. Der ewig wohnt. Dessen Name heilig ist. Der ist der Höhe in Heiligtum und wohne in den zerschlagenen Herzen und demütigen Geistes, auf das er sie erquicke. Also die Bibel malt uns ganz klar, wer Gott ist, wie Gott ist, wie groß er ist. Aber es bleibt bei einem stehen. Wenn unseres innere Auge die Größe Gottes nicht sieht, so können wir die Bibel auch auswendig lernen. Aber Gott finden wir nicht. Gott finden wir wirklich nicht. Und das ist das, was der Glaube macht. Der Glaube offenbart die Größe Gottes. Wir sehen ihn nicht. Und doch haben wir durch dieses geistliche Auge vor uns, wie groß er ist. Und ich möchte das mit einer Geschichte aus der Bibel illustrieren. Natürlich habe ich viel Material gefunden in der Bibel, mit denen ich illustrieren möchte oder könnte. Aber ich dachte, das Beste und das Bekannteste ist, das ist die Geschichte von David und Goliath. Ich glaube nicht, dass jemand sie nicht kennt. Ich denke mal, von der Kinderstunde an haben wir alle diese Geschichte gehört. Ja, Zu der Zeit, wo Saul der König war, herrschte in Israel Krieg. Und die Philister und die Israeliten standen gegenüber einander. Und da kam ein Mann mit Namen Goliath und 40 Tage lang spottete er zweimal am Tage das Volk Israel. Und er wollte diesen Vorkampf zeigen, wer hier tatsächlich der Chef ist. 40 Tage lang hatten alle Israeliten Angst. Sie waren tatsächlich vor Angst so gefesselt, dass es nichts in ihnen bewegte. Sie hatten Furcht und die Angst beherrschte sie. Und nach 40 Tagen, da tritt ein Jüngling. Man sagt und man schätzt, dass er wohl um die 17 Jahre alt war. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich nehme die Schätzung ist richtig. 17-jähriger Junge kommt in dieses Lager und fragt, was macht denn dieser Mensch dort? Und alle antworten, ja, es gibt niemanden, der gegen ihn kämpfen wird. Und dann fragt er, was wird aber die Belohnung sein, wenn derjenige, der gegen ihn kämpft und gewinnt? Und dann sagen sie ihm, ja, der König wird ihn von allen Steuern befreien. Gesamte Familie, aber noch viel mehr. Er wird ihm zur Frau seine Tochter geben. Und da hebt sich natürlich gleich der Verstand im Sinne seiner Brüder. Und die Brüder treten auf und sagen, ja, wir wissen, wer du bist. Wir wissen deine Übermütigkeit, dass du Pläne hast. Das wissen wir alles. Und dann fragen sie ihn, wo sind denn die Schafe? Wo hast du sie gelassen? Und es ist sehr interessant, David reagiert nicht drauf. Und er fragt die Männer noch einmal, was denn den Mann gegeben wird, der gegen diesen Mann gewinnen wird. Und dann wird es wiederholt. Und diese Rede erfährt auch Saul. Dann wird David zu Saul gebracht und bei ihm wiederholt er das Ganze noch einmal. Und Saul sagt, hör mal zu, du bist ein junger Mensch. Du kannst gegen diesen Mann niemals kämpfen. Der ist doch ein Kämpfer von seiner Jugend auf. Der ist ausgebildet. Und wenn wir ihn seine Gestalt mal vorstellen, er ist 3 Meter und noch ein bisschen groß. Ich kann mir vorstellen, sein Gewicht so um die 200 Kilo. Und dann können wir uns vorstellen, was für eine Masse gegenüber diesem kleinen Jüngling. Und Saul sagt, du kannst es nicht. Und David antwortet, ja, als ich noch die Schafe meines Vaters hütete, da kam der Löwe und ein Bär. Und ich bin hingegangen und habe sie aus ihrem Maul gerissen. Sind sie aber gegen mich gekommen, so nahm ich sie beim Bart und schlug sie tot. Ich denke, dass Saul war überzeugt, dass er kann. Er rüstet ihm aus, aber in der Rüstung kann er nicht laufen. Er hat sie noch nie angehabt. Und so geht er einfach ein Hirtenjunge. Und das ist interessant. Er geht zum Bach, wählt 5 Steine, nimmt seinen Stab und seine Schleuder. Und dann kommt natürlich dieser Gigant ihm entgegen und spricht Hohn und sagt, bin ich ein Hund, dass du mit einem Stecken und mit einer Steine zu mir gekommenst? Und er verhöhnt ihn in aller Form. Und David antwortet. David aber sprach zu den Philister: Du kommst mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme in den Namen des Herrn Zebaoth, Gottes des Heeres Israel, den du gehöhnt hast. Heutigen Tages wird dich der Herr in meine Hand übergeben, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt und gebe es dein Leuchtnam des Heeres Philister heute den Vögel unter den Himmel und der Wind auf Erden, dass alles Land inne werde, dass Gott in Israel ist. Was haben diese Leute gesehen? Diese Leute haben gesehen, da ist ein Mann und da ist ein Volk, der sie tatsächlich Angst ausströmen. Ihre Augen waren geblendet vor dieser Situation. Und da kommt ein Mann, den ganz klar Gott vor Augen sieht. Und der sieht ganz anders aus. Der sieht Gottes Größe. Er sieht nicht sich, sondern er sieht Gottes Größe. Und diese Erfahrung der Größe Gottes hat er ja schon ein paar Mal gemacht, als er mit den Löwen und mit den Bären kämpfte. Er sah und er glaubte. Und hier merken wir, dass dieser Glaube tatsächlich sieht. Und Gott ist groß. Jetzt muss ich mal fragen, ob wir diesen Gott kennen. Wenn ich so manchmal die Christenheit anschaue, so habe ich ab und zu Zweifel. Ja, man glaubt, es gibt ihn. Mit dem Verstand sehen wir es. Heute ist auch ein Beispiel, daran können wir auch sehen, dass Gott hier tatsächlich anwesend ist. Gott hat das Gedeihen geschenkt, trotz dass wir so eine schlechte Ernte hatten. Und trotzdem sind die Tische gedeckt. Mit den Augen sehen wir. Aber was ist bei uns ins Herz angekommen? Was klingelt dort? Klingelt dort tatsächlich, kommt dort Gott an, der in der Bibel geschildert wird? Ist die Gottesgröße tatsächlich bei dir in deinem Herzen angekommen? Tja. Wenn wir aber so sind und wir uns prüfen, so sind im Prinzip nur drei Schritte möglich, um diesen Glauben, der tatsächlich hält, zu bekommen. Und das ist der Schritt Nummer eins. Der Schritt Nummer eins ist der, dass man sich bekehren muss. Dass man umkehren muss. Und dass man Gott sagen muss: Ja, ich lebe und ich sehe, aber bei mir im Herzen kommt es nicht an. Und das nennen wir Bekehrung. Und bei der Bekehrung ist es so, wir brechen tatsächlich alle Brücken ab, die uns zu unseren schlechten Gewohnheiten treiben. Das ist ganz wichtig. Ich liebe die Geschichte. Und dass die Römer nach Europa gekommen sind, nach England sind sie eingezogen. Wisst ihr, was sie als erstes gemacht haben? Sie haben alle Schiffe verbrannt, damit niemand, aber auch niemand fliehen konnte. Das ist aber nur ein Beispiel. Und das ist genau für uns. In der Bekehrung ist es so, dass wir tatsächlich niemanden die Schuld zuweisen, sondern wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir getan haben. Und wir bekennen diese für unseren Herrn und Gott. Und dann bitten wir ihn, dass er in unser Herz einziehen soll. Und er zieht ein nach seiner Verheißung. Und der zweite Schritt ist einfach, der auch sehr einfach. Glaubt, die Bibel sagt, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Und hier liegt ein Aber. Glaubt nicht nur an den Jesus, der ein Lehrer ist, der ein Gesalbter ist. Glaubt an den Herr Jesus, an den Herrn. Und das ist wichtig. Es ist zu wenig, wenn wir Jesus nur als einen Gesalbten, als einen guten Rabbiner, als jemanden, als Lehrer annehmen. Natürlich weiß ich auch, dass viele Leute, gerade wenn sie das 5. bis 7. Kapitel Matthäus-Evangelium gelesen haben und tatsächlich angesteckt sind von diesen Kapiteln und sagen, stimmt, hier steht die Moral auf dem Kopf und wir sind in der Lage, sie zu meistern. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Jesus muss Herr werden. Ich denke da an eine Geschichte. Jesus ist da verstanden, die Jünger sitzen zusammen und Thomas ist auch da. Und sie diskutieren mit Thomas. Und diese Geschichte ist in seiner Form wiedergegeben, dass Jesus eigentlich genau in die Situation hineinplatzte, wo sie Thomas beweisen wollte, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und Thomas sagt, glaube ich nicht. Ich muss meine Finger in seine Nägelmale hineinlegen. Und da platzt Jesus rein. Und was sagt Jesus? Friede sei mit euch. Und dann sagt er zu Thomas, komm, gib mir deine Hand und lege sie in die Nägelmale. Als Thomas denn mit Jesus konfrontiert wurde, da sagte er, mein Herr und mein Gott. Und da merken wir, hier geschieht eine Veränderung. Der Herr Jesus oder der Glaube muss dorthin kommen, dass der Herr Jesus der Herr wird. Und dann ist der dritte Punkt. Der dritte Schritt ist, wir sollen ihm folgen. Wir sollen ihm folgen. Und die Bibel sagt in Johannes-Evangelium, wer Jesus nachfolgt, wird in der Finsternis nicht wandeln. Er wird sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich diese Predigt vorbereitete, da ging es mir eigentlich, nachdem ich sie vorbereitet hatte, sehr dreckig. Ich muss eingestehen, ich habe mit meinem Kopf, mit einem rationalen Verstand, verstanden, Gott existiert. Aber seine Größe ist nicht immer bei mir vor Augen. Und ein Glaube, der halten soll, muss eine Sicht haben. Und diese Sicht muss auf Gott ausgerichtet sein. Gottes Größe ist in Wirklichkeit. Er ist wirklich so. Er wird nicht so sein, sondern er ist so, wie ihm die Bibel beschreibt. Und darauf müssen wir uns einlassen. Vielleicht hat jemand gedacht, ja, ich fühle mich auch ertappt. Dann haben wir heute tatsächlich diese Gelegenheit, neu zu machen. Vielleicht habt ihr die Geschichte mit David und Goliath etwas neu interpretiert gehört. Aber Fakt ist, David glaubte, wie Gott ist. Und so wie er glaubte, handelte er. Die Situationen seines Lebens haben ihm nicht geschadet. Er sah Gott immer vor Augen. Im Psalm 16, Vers 8 steht: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist mir zur Rechten, so werde ich in ihm festbleiben. Amen.